Der Ausstieg aus einer Sekte ist ein langer Prozess. Der Basler Samuel Zülli ist in die Sekte Scientology hineingeboren worden. Dort hat man ihn körperlich und psychisch misshandelt und zu härter Arbeit gezwungen. Nach einem langen Leidensweg hat er 2017 den endgültigen Ausstieg geschafft. Im letzten Jahr ist er mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Durch das möchte der 32-Jährige anderen Menschen Mut machen, die auch in einer Sekte aufgewachsen sind. Der Samuel Zülli ist für den Prix Courage vom Beobachter nominiert und inspirierende Persönlichkeiten für ihren Mut und ihr Engagement auszeichnet. Und bevor wir gerade weitermachen, möchte ich Zuhörerinnen und Zuhörer noch darauf hinweisen, dass es in dieser Folge auch um Suizid wird gehen. Falls Sie sensibel auf das Thema reagieren, hören Sie den Podcast doch lieber zusammen mit einer vertrauten Person. Sie hören Beobachter Radar. Mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio sind der Samuel Zülli und meine Kollegin, die Journalistin Andrea Häfeli, die ein Porträt über ihn geschrieben hat. Hallo zusammen.
Hallo Jasmin.
Hallo, hallo.
Zuallererst möchte ich von euch wissen, wo und wie ihr in der letzten Zeit mutig gewesen seid.
Also in der letzten Woche, muss ich sagen, war ich nicht besonders mutig. Also kann ich da nicht groß berichten. Abgesehen vielleicht davon, jetzt hier zu sein und darüber zu sprechen, was ich erlebt habe, was passiert ist und entsprechend auch die Konsequenzen dafür tragen zu müssen.
Das kostet Sie immer noch Überwindung.
Ja.
Ja. Andrea, wie ist es bei dir?
Ja, ich habe leider auch nichts Grossartiges zu berichten. Höchstens, dass ich als Tropenbettlerin in der Ferien mich in so einen slowenischen Gebirgsbach gewagt habe. Es ist wahnsinnig kalt hier, aber ich gebe zu, es zählt wahrscheinlich nicht wirklich.
Doch, das lassen wir zählen.
Ja, danke.
Das würde mich auch Mut kosten. Andrea, wir werden dich später nochmal hören, wenn es ein bisschen mehr um den Hintergrund von Scientology und anderen Sekten geht. Zuerst wollen wir uns aber auf die persönliche Geschichte von Samuel Zülli konzentrieren. Herr Zülli, Sie sind heute 32 und können sich eine eigene Meinung bilden. Lang war das schwierig, weil Scientology schon immer ein Teil von Ihrem Leben war. Sie sind 1992 auf die Welt gekommen und schon dort in die Sekte hineingeboren worden. Wie ist es dazu gekommen und wer sind Ihre Eltern gewesen?
Also ich wurde in Basel geboren, also das dritte Kind von drei. Und meine beiden Eltern, die sind auch Scientologen gewesen, als ich geboren worden bin. Und mein Vater hatte sich dann von meiner Mutter getrennt, als ich knapp ein Jahr alt war.
Mhm.
Und meine Mutter hatte dazu mal entweder für Scientology schon gearbeitet und wenn nicht schon gearbeitet, dann ausgeholfen in der Organisation in Basel. Und nicht lange später hat sie dann meinen dann zukünftigen Stiefvater kennengelernt. Sie sind dann zusammengekommen. Und als ich dann ungefähr 2 Jahre alt war, ging dann meine Mutter für 2,5 Jahre nach Amerika für diverse Ausbildungen für Scientology und hatte mich und meine 2 älteren Geschwister mit diesem Mann, der dann später unser Stiefvater geworden ist, zurückgelassen. Aber sie hatte ihn ja gerade erst kennengelernt. Aber das war immer so der Fall, dass Scientology viel wichtiger war, wirklich als die Familie oder alles andere.
Mhm.
Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass dass ich das Gefühl hatte, dass sie mich nicht geliebt haben oder so, aber sie dachten, dass indem sie das machen, das wäre das Beste für die Kinder.
Ja, und für jemanden Aussenstehendes wie mich ist das unvorstellbar, dass eine Mutter ein 2-jähriges Kind und Geschwister, die von dem Kind allein lässt und weggeht. Sie sind ja noch sehr klein gewesen, aber vielleicht können Sie sich gleich noch erinnern, sind Sie in dieser Zeit hässig gewesen, haben Sie sich verlassen gefühlt oder hat man das akzeptiert?
Also ich war zu jung, um das wirklich zu verstehen oder realisieren. Ein Hass zu meiner Mutter und auch vielleicht zu meinem Stiefvater, das kam viel später, als ich dann aus Scientology, sagen wir mal, mental ausgestiegen bin. Ich war noch nicht bereit zu sagen, ich bin ein Ex-Scientologe, aber ich hatte mich gewagt ins Internet und andere kritische Meinungen anzuschauen. Und ich habe dann langsam mehr und mehr verstanden, was mit mir eigentlich passiert ist, weil dadurch, da ich in Scientology aufgewachsen bin, hatte ich ja gar nichts, um es zu vergleichen. Ich bin in einer Blase aufgewachsen und alles, was ich miterlebt habe und gesehen habe, das war für mich normal. Das war einfach, wie Kinder behandelt werden. Das war völlig selbstverständlich für mich und ich hatte einfach nichts wirklich zum Vergleichen. Und als ich dann realisiert habe, was wirklich passiert ist und was sie zugelassen habe, da hatte ich schon zuerst einen Hass auf sie, jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Das hat sie schon gelegt. Ich habe mehr ein bisschen Mitleid oder auch Verständnis für sie, weil ich ja auch ein Scientologe war. Ich weiß dieses fanatische Denken, wie das funktioniert. Und ich verstehe auch, dass die Sachen, die sie gemacht haben, haben sie gemacht, weil sie dachten, das wäre das Beste für uns Kinder.
Ja, genau. Zu dem kommen wir später nochmal, zu dem Hass und den Gefühlen, die aufgekommen sind, wo sie älter geworden sind. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Kindheit. Wie muss man sich das vorstellen, Kindheit bei Scientology?
Das würde bedeuten, wenn zum Beispiel mein Bruder und ich, wir haben uns gestritten, wie das ja oftmals so ist unter Brüdern, dann mussten wir sogenannte Training Routines, Übungen machen, also Trainierübungen. Und was das bedeutet ist, man muss auf zwei Stühle sitzen, gegenübereinander, ungefähr einen Meter Abstand, und wir mussten einfach da sitzen und einander konfrontieren. Also einfach in die Augen schauen und einfach da sitzen und einfach konfrontieren und einfach nichts machen. Und wenn wir das dann gut gemacht haben, dann mussten wir ein sogenanntes Bullbaiting machen.
Darf ich schnell nachfragen, nicht verbal konfrontieren, einfach nur?
Nur da zu sein, an nichts zu denken. Also da habe ich sehr jung gelernt, mein Verstand abzuschalten, nichts zu denken und einfach nur da zu sein. Einfach nur präsent zu sein, man darf an nichts denken, man darf nicht an Sachen träumen oder irgendwie sowas. Man muss einfach nur da sitzen und nicht reagieren.
Auch kein Gefühl zuerlassen? Oder?
Keine Gefühle, nein. Sobald man merkt, dass die Person irgendwie schweift im Gedanken oder so, vielleicht durch die Augen oder durch Zuckungen oder was auch immer, dann wird laut Flank gerufen, also ein Fehler wurde begangen und dann Start und dann muss man neu anfangen. Und das hat man gemacht, um eben den Streit zu legen sozusagen, weil der Gedanke dahinter ist, der einzige Grund, warum man gestritten hat, ist, weil man sich selber nicht konfrontiert hat. Man hat sich selber nicht erlaubt oder zugelassen, da zu sein.
Das tut man ja als Kind schon sehr früh verinnerlichen.
Ja, man lernt sehr früh, keine Gefühle zu haben oder sie zu unterdrücken, vor allen Dingen schlechte Gefühle. Schlechte Gefühle darf man nicht zeigen, die muss man unterdrücken. Und gute Gefühle, Lachen und das Gleiche, das ist natürlich erlaubt, aber alles, was negativ ist, Missgunst und so weiter, das darf man nicht, oder Zweifel auch, so Sachen darf man nicht zeigen, vor allen Dingen natürlich nicht gegenüber Scientology.
Und Sie haben vorher gesagt, Ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Haben Sie zu Ihrem Vater noch Kontakt gehabt, zum leiblichen?
Zum leiblichen Vater ja. Also wir sahen ihn recht oft, so wie ich mich das erinnere. Ich glaube, jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende konnten wir ihn sehen. Es gab dann einen Punkt, wo das abgebrochen worden ist, aber ich habe da nie genau erfahren, was ist genau passiert. Es gibt gewisse Gerüchte in der Familie, sagen wir mal so, aber nichts, wo ich wirklich sagen kann, das ist der Grund, warum dann der Kontakt abgebrochen worden ist.
Und Ihre Mutter ist ja dann irgendwann zurückgekommen, wo Sie 4 oder 5 gewesen sind. Erinnert Sie sich an die Zeit?
Einzelne Sachen. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, als ich Geld gestohlen hatte als Kind, und dann musste ich so wie meine Sünden aufschreiben. In Scientology nennt man das nicht Sünden, man nennt das Owards and Withholds, also OW, und das ist wie ein Sünden. Und man muss genau aufschreiben, wo war man, was hat man gemacht, was hat man gedacht, warum hat man das gemacht, und man muss nicht nur das aufschreiben, was gefunden worden ist, eben, sie hat gesehen, ich habe Geld gestohlen, man muss einfach alles ausschreiben, alles Mögliche und so weiter. Und dann, nachdem man das gemacht hat, muss man was machen, um das wieder gut zu machen, im Prinzip.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt 5 Franken gestohlen. Und dann, wir hatten ja jede Woche, hatten wir Taschengeld gekriegt. Und dann, um wieder gut zu machen, ist, ich muss nicht nur die 5 Franken zurückgeben, muss vielleicht ein bisschen mehr. 6, 7, 8 Franken, um zu zeigen, es hat mir wirklich leid getan. Ja.
Das tut dann auch weh, oder? Das ist wieder wie eine Art Bestrafung.
Ja, es ist eine Bestrafung, aber das an und für sich finde ich ja gar nicht mal so schlimm. Was ich aber so schlimm finde jetzt so im Nachhinein, dass man alles aufschreiben muss, dass einem extrem das Gefühl gegeben wird, dass was man gerade begangen hat, war eine absolute Katastrophe. Das war so falsch, so furchtbar, weil man muss auch verstehen, dass Kinder in Scientology nicht als Kinder angesehen werden. Sie werden angesehen als Erwachsene im kleinen Körper. Und der Hubbard, das ist der Gründer von Scientology, er hat auch gesagt, Kinder müssen behandelt werden wie Erwachsene. Sie können die gleiche Menge an Verantwortung übernehmen und verstehen die Welt genauso gut wie Erwachsene.
Jetzt sind wir schon voll drin bei der Sekte, bei Scientology. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir an dieser Stelle noch ein bisschen mehr Hintergrund geben. Es handelt sich ja um eine der grössten und bekanntesten Sekten, die auch in den Medien oft genannt wird. Viele Promis sind Mitglied. Ich denke zum Beispiel sofort an Tom Cruise oder den John Travolta. Und trotzdem ist mir nicht so geläufig, um was es in dieser Sekte geht, was die Philosophie ist. Samuel Zülli, können Sie kurz zusammenfassen, was aus Ihrer Sicht der Kern von Scientology ist?
Um kurz zu fassen, Scientology glaubt, dass man ein unsterbliches Wesen ist, das Milliarden von Jahren schon existiert hat, immer wieder geboren worden ist. Und wir sind in einem Gefängnis. Also Planet Erde ist ein Gefängnis. Und wir werden immer wieder geboren und geboren und geboren und wir vergessen immer wieder unser Leben. Und dann müssen wir wieder durch die ganze Kindheit, wir müssen wieder zur Schule, wir müssen wieder studieren, das ganze Leben arbeiten, dann sterben wir und das wiederholt sich einfach. Mhm. Und der Hubbard, das ist der Gründer von Scientology, er hat eine, sagen wir mal, Technologie gefunden, die sagt, man kann diesen Zyklus abbrechen. Und man macht das, indem man Sachen macht, das nennt sich Auditing. Da ist man auf etwas, was so ähnlich ist wie ein Lügendetektor, um zu versuchen, Sachen zu lösen in der Vergangenheit, also nicht nur von diesem Leben, aber vom vergangenen Leben, damit man nicht mehr in diesem Kreislauf geht. Und dass, wenn man dann stirbt, man davon bewusst ist und man von diesem Planeten entkommen kann.
Man befreit sich selber.
Ja, genau. Und das kann man aber natürlich nur durch Scientology.
Ja, und vor allem geht es natürlich um Geld. Ein Fegefeuer, wo unsere Welt ist, zu entkommen, das klingt nur nach L. Ron Hubbard, indem man ganz viel Geld zahlt, um die Kurs zu machen und sich sehr indoktrinieren lässt. Also es ist eine sogenannte Psychosekte, weil sie eben auf psychologischen Grundsätzen fuss quasi, also natürlich auf pervertierten. Oder Methoden. Es ist wirklich mit Brainwashing, also Gehirnwäsch, eigentlich Annihilierung von der eigenen Person, kann man fast sagen, oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist absolut richtig. Also das Individuum, das Individuum selbst, das verliert man komplett und man wird nur zur Gruppe. Nur die Gruppe ist das Wichtigste, weshalb man auch sehr viele Opfer auf sich aufnimmt und auf die Familie. Man macht Sachen mit der Familie, wo man also außerhalb von Scientology, das würde man nie machen, weil das die Gruppe das Wichtigste ist und die Gruppe ist Scientology. Und man verliert die eigene Identität, auch freiwillig, man opfert die eigene Identität. Man sagt, ja, ich habe ja schon tausende Leben gehabt. Man sagt, ich habe ja schon tausende Mütter, tausende Väter gehabt, ich habe tausende von Kindern gehabt. Was spielt es doch eine Rolle, wenn ich mein Kind hier also mal nicht sehe für 2-3 Jahre? Das spielt doch gar keine Rolle.
Und man lässt es auch in der Gemeinschaft zurück, oder? Das spielt wahrscheinlich schon auch eine Rolle, dass man sich darauf verlässt, dass die Gemeinschaft zum Kind schaut.
Ja, das auch. Und auch wieder ein bisschen zurückzugehen auf diese Kurse, die man macht. Es ist, um ein guter Scientologe zu sein, muss man 12,5 Stunden in der Woche dort Kurse machen. Mhm. Und das erlaubt natürlich sehr viel Gehirnwäsche, ständige Propaganda und man kommt gar nicht wirklich daraus und es ist auch nicht erlaubt, negative Informationen über Scientology zu lesen oder zu sehen oder zu hören, weil der Gedanke dahinter ist, ja, das ist negative Information, dann, wenn du das liest, dann fühlst du dich ja schlecht. Und wir wollen ja nicht, dass du dich schlecht fühlst. Also schau dir das lieber nicht an. Du weißt ja, wie gut es ist. Du bist ja immer bei uns dabei.
Also das ist die Ausrede. Eigentlich geht es natürlich darum, dass die Leute nicht merken, was für ein Quatsch sie da aufsitzen, oder?
Ist dir das in dem Ausmaß bewusst gewesen, Andrea, wo du mit der Recherche angefangen hast?
Grundsätzlich ja, aber nicht all die Details, die Ausformungen, wo das dann annimmt. Das habe ich jetzt so der Herr Zülli kennengelernt. Das ist also noch krasser, als ich es mir vorgestellt habe. Und es ist eine totalitäre Sekte. Sie behauptet, sie sind die Einzigen, die wissen, wie es geht. Das ist halt immer auch noch zusätzlich gefährlich. Und sie sind super aggressiv gegen Aussteiger, gegen Kritiker, auch gegen Presse und so weiter. Mhm. Immer gewesen.
Zu dem kommen wir sicher auch noch mal später. Mich hat sehr überrascht, wie fest das Kind schon in das hineingezogen werden. Der Gründer, wir haben es jetzt auch gerade von ihm gehabt, der hat ganze Bücher darüber geschrieben, wie eine Kindheit bei Scientology aussieht. Andrea, kannst du da auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, also wie es der Herr Zülli schon angetönt hat, es ist so, dass man dummerweise, weil man ja immer wieder geboren wird, kommt man dummerweise jetzt in unserer Welt halt als Kind wieder zurück bei einer Wiedergeburt. Ist jetzt halt ein bisschen blöd gelaufen, dann ist man so klein und ist ein Seich. Und darum weil man ja eigentlich ein Erwachsener ist, in diesem blöden Kinderkörper wird man auch als Erwachsener behandelt.
Mhm.
Und es pflanzt natürlich auch diesen Kind ganz seltsame Gedanken ein, nämlich, ah, ich bin ja eigentlich ein Erwachsener und ich bin schon mal ein relativ hochgestandener Scientologe, wie das beim Herrn Zülli der Fall war. Vielleicht mögen Sie da nochmal drüber etwas sagen.
Ja, gerne. Das war tatsächlich, meine Mutter hatte mir erzählt, dass ich in einem vergangenen Leben ein Scientologe war. Und ich war anscheinend, habe genug Scientology gemacht, um genug Absicht gehabt zu haben, um in dieser Familie von Scientologen geboren zu werden.
Sie haben sich das ausgewählt.
Ich habe mir das ausgewählt und das hatte sie mir immer wieder gesagt, wenn ich zum Beispiel nicht Kurse machen wollte. Wenn ich gesagt habe, ja, ich hasse diese Familie oder was auch immer, würde sie mir das dann sagen, ja, das ist ja deine eigene Schuld. Du hast dir diesen Körper ausgewählt, du hast dir diese Familie ausgewählt. Also, ja.
Es ist das Totschlagargument.
Ja, absolut.
Und man wird wie ein Erwachsener behandelt. Im Text hat es ein Beispiel, das heißt Purification Rundown. Was ist das genau? Es ist ein Ritual. Können Sie das umschreiben?
In Scientology gibt es viele kleinere Kurse, die nicht so teuer sind, wo sehr grundsätzliche Sachen drinnen sind, die man eigentlich schon weiß, aber der Hubbard, der hat sie einfach neu definiert und deswegen, wenn man sie liest, kann man sagen, oh ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Aber dann gibt es einen anderen Teil von Scientology, das ist die Brücke zur totalen Freiheit. Und auf dieser Brücke, da sind diese ganz teuren Kurse, wo die Frau Häfli schon angedeutet hat, wo man wirklich sehr viel Geld dafür zahlt. Und der allererste Schritt ist dieser Purification Rundown. Und es ist interessant, weil in anderen Religionen gibt es auch ein Prozess, wo man den Körper reinigt. Man tut den Körper reinigen, um dann den Geist parat zu machen, um dann weiterzumachen, oder? Und das ist dieser Purification Rundown. Es geht darum, um jegliche Drogen, die im Körper fest sitzen, im Fettgewebe zu lösen. Und mit Drogen, das heißt jetzt nicht nur Drogen, die man so illegal bekommt, sondern jegliche Drogen. Also Drogen von Medizin, man war beim Zahnarzt, was auch immer, dass diese Drogen aus dem Körper heraus gewaschen werden. Und das macht man, indem man extrem hohen Mengen von Niacin nimmt. Die tägliche Dosis sind nur ein paar Milligramm, aber auf diesem Purification Run, da muss man mehrere tausend Milligramm davon nehmen. Die Konsequenzen davon sind, dass man natürlich, man kriegt rote Flecken, man wird sehr heiß, Schwindelgefühle.
Nimmt man das ein als?
Als Tablette.
Tablette, ja, ja. Okay. Ja, Andrea.
Ja, darf ich schnell. Also es ist eigentlich auch Vitamin B3 oder Nikotinsäure.
Das hilft.
Danke. Ja, das hilft vielleicht fürs Verständnis.
Ja.
Aber wie viele fettlösliche Vitamine ist auch das in grossen Mengen super und also heikel. Das kann Nierenschäden geben, das kann bis zum Tod führen, jetzt im extremsten Fall. So Überdosierungen.
Und nur nochmal zum Betonen, sie sind 80, wo sie das gemacht haben. Der Körper hat müssen gereinigt werden, schon in dem Alter. Ist das häufig so, dass das schon als Kind gemacht wird, oder?
Es ist oft, dass es als Kind gemacht wird, vor allen Dingen, wenn man in Scientology geboren worden ist. Aber in meinem Fall wurde eine spezielle Genehmigung geschrieben, weil es gibt anscheinend einen Text, wo der Hubbard geschrieben hat, man darf den Purification Rundown erst ab 10 Jahre machen. Aber weil ich ja schon ein Scientologe war in meinem vergangenen Leben, weil ich ja ich war sehr introvertiert als Kind und daher lesen war für mich etwas, was ich sehr gern gemacht habe. In Scientology, die ganzen Kurse muss man lesen. Also ich habe sehr viele Kurse gemacht, bis ich dann 8 Jahre alt war und da wurde ein spezielles Bitte geschrieben, ob ich doch nicht jetzt schon anfangen kann mit dieser Brücke zur totalen Freiheit. Es wurde genehmigt und dann durfte ich mit 8 Jahren diesen Kurs natürlich machen. Ich war natürlich sehr enthusiastisch, das zu machen, weil, wie gesagt, ich wurde wahrgenommen, ich wurde mit Respekt behandelt, ich wurde wie als ein Erwachsener. Und Kinder, die wollen das ja, sie wollen ja ernst genommen werden. Aber das Problem ist natürlich, man kann ja nicht Kinder immer ernst nehmen.
Es fällt mir jetzt gerade ein, dass es ein bisschen etwas hat von so einer Schlittschuh-Mom oder Hockey-Mom, also die Eltern, die ihre Kinder unbedingt pushen wollen zu etwas. Und seine Mutter hat offensichtlich ihm einen zukünftigen, weiss Gott was, für tollen Scientologen gesehen von der höchsten Stufe. Und dann ist das halt gepusht worden. Das ist ja auch ihr Status gewesen, dass sie so ein tolles Kind hat, wo so,
genau.
so advanced schon ist, so fortgeschritten in den Studien und, und so weiter.
Und dann haben sie die Medikamente geschluckt. Wie haben sie auf das reagiert?
schlecht. Also es waren nicht nur diese B3, es sind ganz viele verschiedene Vitamine. Man muss Öle, verschiedene Öle nehmen, Salz, also ganz grusige Sache. Und ich konnte diese Tabletten nicht schlucken. Und da musste man sie im Pestel und Mörser zum Pulver verarbeiten und im Joghurt vermischen. Und dann muss ich das essen. Und deswegen, seit dann, ich kann keinen Joghurt mehr essen.
Mhm.
Ich kann das nicht essen.
Ja, und was noch dazu gehört, sind ja stundenlange Saunagänge. Die haben wir noch gar nicht angesprochen.
Genau.
Ein Achtjähriger, der 4 Stunden lang in der Sauna muss liegen, der verjättet irgendwann.
Ja.
Und das ist ja auch ein bisschen passiert.
Genau, also man muss, wenn man diesen Beauty-Front-Down macht, muss man das immer mit mindestens einer anderen Person machen. Einfach um aufzupassen, dass nichts passiert. Und während meiner Zeit, da bin ich tatsächlich 2x in Ohnmacht gefallen, weil mein Körper das einfach nicht vertragen konnte. Das ist einfach, weil ich war wirklich sehr, sehr dünn. Sehr, sehr dünn als Kind. Und das war einfach zu viel. Das war einfach zu viel für meinen Körper. Und man hat mich dann einfach rausgenommen und auf eine Liege gemacht, also gelegt, bis ich dann wieder aufwache. Und dann hieß es, okay, machen wir weiter. Also kein Arzt wurde gerufen, nichts. Also ich weiß nicht einmal, ob meine Eltern informiert worden sind, ganz ehrlich gesagt.
Und Ziel oder der Zweck ist gewesen, dass man nachher gereinigt ist.
Genau. Und zu der Frage, ja, also ein 8 Jahre altes Kind hat wahrscheinlich nicht so viele harte Drogen hinter sich gemacht. Vor allen Dingen schon in Scientology geboren. Aber ich wurde halt, als ich geboren worden bin, hatte ich einen körperlichen Defekt und da musste ich operiert werden. Und dann, ich musste sehr oft zum Zahnarzt, weil ich viel Probleme hatte mit meinen Zähnen. Und da würde ich gerne leicht abschweifen. Und zwar in Scientology gibt es die Idee von Exchange. Also das heißt, ich gebe Ihnen etwas und dann müssen Sie mir etwas zurückgeben vom gleichen Ausmaß.
Mhm.
Die Idee von, ich helfe einfach jemandem aus, das einfach, weil ich das möchte, ohne dass ich was zurück erwarte, das gibt es nicht in Scientology. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Scientology keine armen Leute hilft, weil sie kriegen ja nichts davon zurück. Und was ich da erwähnen wollte, war, dass ich muss halt so oft zum Zahnarzt, obwohl ich jeden Tag die Zähne geputzt habe, meine Mutter hat immer die kontrolliert und so. Und an einem Punkt hat meine Mutter gesagt, okay, das war's. Jetzt zahlst du für den Zahnarzt. Und dann musste ich, also sie hat natürlich für den Zahnarzt gezahlt und ich hatte dann eine Summe von minus 300 irgendwas Franken und dann musste ich mit meinem Taschengeld, muss ich das jede Woche abzahlen. Weil ich musste natürlich Verantwortung übernehmen. Ich bin ja schließlich ein Erwachsener. Muss ich Verantwortung übernehmen für, weil das ist ja mein Körper, ist ja meine Schuld, dass meinen Zähnen es nicht gut geht.
Andrea, es ist vielleicht eine naive Frage, aber was sagt die Wissenschaft zu dem, dass man so Praktiken mit Kind macht, da schaut ja niemand hin.
Also, ich glaube nicht, dass man mit 8 überhaupt in eine Sauna gehört.
Nein.
Gar nicht.
Und auch die Medikamente, oder? Also,
ja, nein, das ist jenseits. Eigentlich, ja, müsste man da schon genauer anschauen, aber es ist ja dann auch meistens nicht beweisbar, weil es sehr wenig Aussteiger gibt und es gibt vor allem praktisch keine Aussteiger aus Scientology, die drinnen geboren gewesen sind. Der Herr Zülli ist da wirklich eine Riesenausnahme. Weil meistens eben, wenn er ja erzählt hat, man ist in dem Konstrukt innen gefangen und man kennt nichts anderes und man hat auch nichts anderes. Man hat ja außerhalb keine Freunde, man hat keinen Job, man hat keine, jetzt in seinem Fall sogar nicht mal Schulausbildung abgeschlossen hatte.
Das mit den Freunden wollte ich noch fragen. Man hat gar keinen Kontakt zur Aussenwelt. Sie haben keine anderen Kinder gekannt, die nicht in Sekten waren.
Doch, also ich bin zur normalen Schule schon gegangen.
Okay.
Bis zu einem Punkt. Später bin ich dann zu Scientology-Schulen gegangen. Aber ich muss dazu sagen, ich war sehr eingebildet als Kind. Ich habe mich als etwas Besseres angesehen. Ich war wirklich arrogant. Und entsprechend sah ich nicht Scientologen als eine wenigere Rasse sozusagen. Weil ich natürlich der bin, der das Wissen auch hat oder die Möglichkeit für das Wissen. Und ich hatte doch Kollegen, würde ich sagen, wo ich freundlich war in der Schule und so. Aber es war nicht wirklich eine richtige Freundschaft, würde ich sagen.
Es ist halt auch wieder der totalitäre Aspekt von Scientology. Sie sind die Einzigen, die wissen, wie es geht. Sie schauen aber auf alle, die nicht Scientology sind. Wir werden, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, als rohes Fleisch und Fleischkörper bezeichnet, weil wir zu doof sind, um unseren Geist zu benutzen, sonst wären wir ja bei Scientology dabei. Also das findet man alles in den Schriften. Das finde ich jetzt nicht einfach, sondern das ist wirklich in den Schriften drin.
Und dazu noch zu diesen Fleischkörper, wie Sie das so beschrieben haben, gibt es auch ein Wort, das buchstabiert sich W-O-G. Und das ist ein rassistisches Wort aus Großbritannien, um dunkelhäutige Menschen zu beschreiben. Und das ist das Wort, was in Scientologen über Nicht-Scientologen benutzen.
Okay. Es ist für mich immer noch schwer nachzuvollziehen, so aus der Sicht von einem Kind. Sie haben ja in der Schule sicher auch andere Kinder gesehen, die Hobbys haben, die Sport machen, die miteinander irgendwo hingehen. Haben Sie da nie ein Gefühl gehabt, wie Eifersucht oder Frust? Hat man das geschafft, Ihnen das auszutreiben, die Gefühle?
Ich muss dazu sagen, also ich bin ja auch, wenn wir mit der Schule irgendeinen Ausflug gemacht haben, war ich natürlich auch dabei.
Ja.
Und also, was ich mich gut erinnern konnte, ist, meine Mutter sagte immer, kein Zucker für die Kinder. Und da war ich natürlich immer eifersüchtig, wenn die Mütter von den anderen Kindern da irgendeinen Kuchen oder sowas mitgebracht haben. Aber nein, ich muss auch dazu sagen, dass meine Eltern immer oder praktisch immer geschaut haben, dass es einen Tag am Wochenende gab, wo wir mit der Familie etwas gemacht haben. Und wir sind auch rausgegangen, wir haben auch Sachen gemacht und so, das schon.
Würden Sie sagen, Sie haben eine schöne Kindheit gehabt?
Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Aber seit ich den Ausstieg gemacht habe, habe ich so viele Geschichten gehört von anderen Scientologen, die in Scientology aufgewachsen sind. Und was sie erlebt haben, das ist viel, viel schlimmer, als was ich erlebt habe. Natürlich, man sollte sich nicht mit anderen Leuten vergleichen, aber da muss ich schon sagen, meine Kindheit war okay, wenn man darüber nachdenkt, dass ich in Scientology aufgewachsen bin.
Im Vergleich, ja. Wir machen jetzt nochmal ein neues Kapitel auf, und zwar C-Organisation oder C-Org. Die ist ihr Leben getreten, wo sie 9 sind. Was ist das und wie hängt die mit Scientology zusammen?
Also in Scientology gibt es verschiedene Stufen. Man kann ein normaler Scientologe sein, wo man einfach eine normale Arbeit hat. Man hat ein sozialen Kreis vielleicht auch außerhalb von Scientology. Und man geht nach Scientology, um dann Kurse zu machen. Dann gibt es die nächste Stufe, das sind die normalen Mitarbeiter. Also das sind die Mitarbeiter in der Organisation, zum Beispiel hier in Basel. Und dann gibt es die nächste Stufe, das ist die Elite-Organisation in Scientology. Das nennt sich die Sea Org, also die Meeresorganisation. Der Name heißt einfach so, weil das hat ursprünglich auf einem Schiff angefangen, als der Hubbard, der ist geflüchtet, weil mehrere Länder hatten ihn gejagt und gesucht im Prinzip. Und er ist auf ein Schiff geflüchtet, weil auf ein Schiff im Meer kann einem niemanden fangen im Prinzip. Und da hat er dann diese Meeresorganisation gegründet. Und dann kam er auf Land und es hat sich dann erweitert und so weiter. Und es gibt mehrere Standorte, hier in der Nähe wäre in England, in St. Hill und auch in Dänemark. Und als ich dann 9 Jahre alt war, mein Bruder, der wäre 12 gewesen, meine Schwester 13, da kam eine Delegation von 3 SEAL-Member aus Dänemark und sie kamen zu der Basel Org, und um zu rekrutieren.
Ja.
Und sie sahen uns 3 Kinder dort am Studieren, am Lernen, und da haben sie entschlossen, ja, die tun wir jetzt rekrutieren. Und sie haben dann einen nacheinander uns in ein Zimmer gebracht und auf uns eingeredet, warum das eine gute Idee ist, warum wir das machen sollen und so weiter und so fort. Was sie an meine Schwester und meinem Bruder gesagt haben, das weiß ich nicht, weil wir hatten das nachher nicht diskutiert. Aber bei mir hatten sie diverse Sachen gesagt, wie ja, du hast ja schon den Purif gemacht, du hast doch schon so viele Kurse gemacht, ist das nicht toll? Und studieren zu gehen ist sowieso nicht, das bringt dir sowieso nicht. Du hast ja sowieso schon alles studiert in deinem vergangenen Leben. Du musst ja nicht das Neue wieder studieren. Aber jetzt die Sea Org, das ist was Neues. Und natürlich, Hauptpunkt, haben sie mir gesagt, ich muss nicht mehr zur Schule.
Schön, oder?
Und als Kind, das ist ja ein Traum. Und das war das, was mich dann überzeugt hat. Und da habe ich natürlich unterschrieben, diesen Vertrag. Und dieser Vertrag, das ist nicht einfach ein Vertrag für 5 Jahre oder mal mit 2 Monate Kündigungsfrist oder so. Das ist ein Vertrag für 1 Milliarde Jahre, wortwörtlich.
Ich muss einhängen, Sie haben mit 9 einen Vertrag unterschrieben, wo Sie auf 1 Milliarde Jahr bindet.
Korrekt. Die Idee ist, man wird immer wieder zurückkommen. Und ich weiß nicht mehr, ob es in dem Vertrag ist oder es ist ein separates Schreiben, steht drauf, wenn man stirbt, hat man 21 Jahre Ferien und dann muss man wieder zurücktreten, um weiterzuarbeiten. Also man darf selbstverständlich auch mit 18 schon kommen, das ist kein Problem. Aber man hat 21 Jahre Ferien und dann muss man wieder zurückkommen, um weiterarbeiten.
Was hat das geheißen, wo Sie den Vertrag unterschrieben haben? Haben Sie müssen mitgehen mit den Männern?
Nein, ich musste nicht mitgehen. Es wurde so wie jetzt heißt es, okay, die Kinder haben sich dafür entschlossen. Und das wird natürlich sehr ernst genommen, weil Kinder sind ja trotzdem Erwachsene. in dem Verstande des Scientologen. Ich weiß auch nicht, ob meine Eltern überhaupt informiert worden sind. Ja, das sind jetzt Rekruten und die tun jetzt mit deinen Kindern hier sprechen. Auf jeden Fall, sie haben dann auch, also meine leibliche Mutter, mein Stiefvater, sie haben dann auch den Vertrag unterschrieben. Und dann ging es ein Jahr und dann, als meine Schwester 14 Jahre alt war, wurde sie nach Dänemark gebracht, um dort in die SeaOrg zu gehen. In Dänemark gibt es keine Organisation für Kinder. In der SeaOrg, muss ich kurz ausholen, gibt es auch etwas, das nennt sich eine Kadett-Org. Und die Kadett-Organisation ist ein Verein innerhalb von der SeaOrg für Kinder, die zu jung sind, um tatsächlich SeaOrg-Member zu sein. Und in Dänemark gibt es das nicht. Und dazu mal hat man uns gesagt, ja, das ist nicht nötig, weil in Dänemark darf man ab 14 Jahre vollständig arbeiten. Und dann, also, als meine Schwester 14 Jahre alt war, ging sie nach Dänemark. Ein Jahr später, als mein Bruder 14 Jahre alt war, ging er auch nach Dänemark. Und dann, ein Jahr später, als ich dann 12 Jahre alt war, ging ich mit meinen Eltern nach Dänemark, um meine Geschwister mal zu besuchen. Wie geht es denen? Wie sieht's dort aus? Und ich war einfach schockiert über, wie das aussah. Also ich bin sehr verbunden mit Natur. Ich gehe gern wandern. Ich bin gerne in der Natur. Und das war wirklich in der Stadt. Es war nichts Grünes. Das Zimmer, in dem mein Bruder war, waren mehrere Etagenbetten in einem kleinen Zimmer. Es hatte keinerlei Dekoration, keine Pflanzen. Es hatte nicht einmal ein richtiges Licht. Also es war nur eine Glühbirne am Draht an der Decke. Also es war völlig nackt, ohne Charakter oder irgendwas. Und ich fand das so schlimm, habe das auch meinen Eltern gesagt. Und dann ein Jahr später, als ich 13 Jahre alt war, gab es irgendeine Panik, eine Not, dass wir jetzt, die Zülis, die drei, dass wir jetzt in die SeaOrg eintreten.
Ihre Mutter, ihre Stiefvater und sie.
Genau. Anstatt, dass sie noch ein Jahr warten, bis ich 14 Jahre alt bin und dann würden wir drei auch nach Dänemark, damit die Familie zusammenbleibt. Und man hat dann entschlossen, nein, wir trennen die Familie, also meine leibliche Mutter, mein Stiefvater und ich, wir würden nach England, nach St. Hill gehen, weil dort gab es eine Kadett-Org, wo ich dann noch zur Kadett-Org gehen konnte, bis ich dann alt genug war, um dann tatsächlich in die SeaOrg eintreten zu dürfen.
Haben Sie Ihre Geschwister die vermisst? Weil ich glaube, man teilt ja gleich das gleiche Schicksal, man ist gleich aufgewachsen. Umso mehr, wenn man wenig Kontakt zu anderen Kindern hat, man verbrüdert sich dann wahrscheinlich untereinander, oder?
Auf einer Seite ja, auf der anderen Seite nicht, weil wir wussten schon von jung auf, das ist nicht meine Schwester, das ist nicht mein Bruder, das ist ein unsterbliches Wesen. Und jetzt ist es einfach so, dass sie jetzt gerade unsere Geschwister sind. Man behandelt und sieht die Geschwister eigentlich wie andere Scientologen, andere Mitarbeiter. Die Familie wird nicht so, es gibt nicht sowas wie Blut ist dicker als Wasser oder irgendwie so etwas. Diese Idee dahinter, dass man hinter der Familie steht und so weiter. Und ich hatte natürlich, also nicht natürlich, aber ich hatte tatsächlich für lange Jahre ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich dachte, meine Aussagen, als ich in Dänemark war, dass es mir hier gar nicht gefiel, dass ich der Grund war, warum meine Familie sich getrennt haben. Also, dass wir nach England gegangen sind und meine Geschwister in Dänemark waren. Später habe ich herausgefunden, dass das nicht der Fall war. Es war tatsächlich, weil sie so gedrängelt haben, dass wir jetzt da endlich in die SeaOrg gehen und England war die einzige Option. Aber ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil über die ganzen Jahre, als ich in England war, habe ich meine Geschwister, glaube ich, nur einmal gesehen. Wir haben uns sehr, also gar nicht telefoniert, vielleicht mal eine Weihnachtskarte geschrieben. Ja.
Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie ist es für Sie gewesen, nach England zu gehen? Haben Sie da auch Angst davor gehabt, wie jetzt vor Dänemark? Weil es ist ja gleich auch ein fremdes Land. Sie haben wahrscheinlich die Sprache nicht geredet.
Ja, korrekt. Also ich konnte vielleicht sagen, hallo und guten Tag und das war es auch schon. Aber nein, auf England habe ich mich gefreut, weil ich England gesehen habe, wie grün es ist, dort wo auch eben die SeaOrg-Organisation auch ist. Und ich hatte mich auf jeden Fall sehr gefreut darauf, vor allen Dingen auch auf die Uniformen, weil das fand ich immer toll. Auch jetzt trage ich sehr gerne Hemd, Krawatte, Gilet und so.
Haben Sie auch jetzt gerade auch.
Genau. Ja, und das habe ich als Kind mega toll gefunden. Ich fand das immer, das sieht so professionell aus. Und ich habe mich sehr eigentlich darauf gefreut, doch.
Und wie ist denn gelaufen in der Kadett-Org?
In der Kadett-Org hatten wir auch eine Schule, die Kadettschule. Also ich glaube, offiziell hieß sie Walsh Manor School. Walsh Manor ist ein Manor, wo die ganzen Mitarbeiter gelebt haben. Und dann St. Hill, das war ungefähr 20 Minuten mit dem Bus entfernt, das war, wo wir tatsächlich gearbeitet haben. Und in Walsh Manor ist, wo wir als Kinder hauptsächlich gearbeitet haben und wir haben Gartenarbeit gemacht, wir haben Wäsche gewaschen, wir haben Zimmer geputzt, wir haben Korridore gefegt, gemobbt, wir haben in der Küche ausgeholfen. Nicht wirklich beim Kochen, vielleicht manchmal bei der Vorbereitung, aber beim Abwaschen. Und so Sachen wie zum Beispiel Sicherheit, Handschuhe, Schutzbrillen und so, das war Fremdwort dort. Also das gab es gar nicht.
Zwischenfrage, wie viele Stunden am Tag habt ihr müssen so arbeiten als Kadette?
Als Kadetten haben wir so, es war nicht so schlimm, es war zwischen 6 und 8 Stunden am Tag. Am Wochenende war es länger, weil Wochenende hatten wir ja keine Schule. Oder wenn nicht gearbeitet am Wochenende, dann gingen wir nach St. Hill, um dort zu studieren, Scientology zu machen.
Darf ich kurz einhaken? Das sind wahnsinnig viele Pflichten und Aufgaben und sie haben gesagt, es sei eigentlich nicht so viel Zeit gewesen, wo sie haben müssen arbeiten. Aber sie sind minderjährig gewesen, 13, 14, wie alt ist das?
Ja, also zwischen 13 und 16 Jahre. Also ich war da von 13 bis 16. Wie schon gesagt, ich hatte nichts zum Vergleichen. Als ich aufgewachsen bin in Basel, meine Eltern, die haben Vollzeit in der Basel-Org gearbeitet und noch zusätzlich anderswo gearbeitet, weil sie haben nicht genug Geld verdient in der Basel-Org. Das heißt, sie haben Vollzeit gearbeitet. Ich bin mit dem aufgewachsen, dass das normal ist. Und alle anderen SIUG-Members, sie arbeiten 14, 16, 18 Stunden am Tag. Das heißt für mich, ich habe mich natürlich jetzt glücklich geschätzt, ich musste ja nur 6 bis 8 Stunden arbeiten.
Also ich finde es schon extrem krass, dass jemand mit 13, 14 so muss arbeiten muss. Das ist ja auch nicht in einem Arbeitsvertrag mit einer Lehre, also im Rahmen von einer Lehre, wo man etwas lernt und am Schluss einen Abschluss hat, sondern das ist einfach nur arbeiten für die Organisation. Und das ist definitiv, also zumindest in der Schweiz illegal, wäre das in dieser Form in England vermutlich auch.
Und es ist ja dann sogar noch intensiver geworden.
Ja, korrekt. Als ich dann 16 Jahre alt war, musste ich das Bootcamp machen. Also man kann sich das vorstellen wie eine Rekrutierungsschule. Und da sind dann 7 Kurse, die man machen muss. Da lernt man, wie man ein richtiger SIUG, wenn man halt wirklich ist. Und neben dem Studieren muss man auch sehr viel körperliche Arbeit machen. Und der Gedanke dahinter ist, dass man alles konfrontieren kann, dass man alles im physikalischen Universum einfach machen kann, dass man sich nicht ekelt, dass man sich nicht sagt, ach, ich habe keine Lust oder so. Und es geht darum, den Menschen ein bisschen zu brechen, also wie ein Pferd oder so, dass der dann einfach nur macht, was ihm gesagt wird. Und das ist, was in dieser Rekrutierungsschule halt passiert. Also das nennt sich EPF, Estates Project Force auf Englisch. Und normalerweise dauert das nicht zu lange, es dauert ein paar Wochen. Ich hatte etwas Mühe mit dem Kurs, ich war doch ein paar Monate dran. Und als ich dann das abgeschlossen habe, hatte ich angefangen, in der Küche zu arbeiten. Und das war dann wirklich eine sehr intensive Zeit, weil ich musste für 350 Mitarbeiter zu Mittag, zu Abendessen kochen, die ganze Küche putzen, die ganzen Töpfe waschen, der ganze Abwasch machen, die ganzen Esssäle. Also das waren ich und eine andere Person. Also beide, kein Hintergrund in der Gastronomie und trotzdem mussten wir jeden Tag für 350 Menschen zu Mittag und zu Abendessen kochen. Wir hatten ein Budget von 2000 Pfund, also das sind nur ein paar Pence gewesen pro Mahlzeit. Und irgendwie mussten wir das machen, dass es war genügend Essen da und dass die Leute auch zufrieden waren. Und jeden Tag, du durftest nie einen Fehler machen. Das war einfach nicht möglich, weil die Mitarbeiter, die hatten eine halbe Stunde zum Mittagessen. Und das Ort, wo man essen ging, das war ungefähr 10 Minuten zu Fuß entfernt von wo man gearbeitet hat. Okay, vielleicht 6, 7 Minuten entfernt. Das heißt, sie mussten da hinlaufen, zurücklaufen. Da hast du schon fast 15 Minuten sind weg von deiner Essenszeit. Also das heißt, du saugst dir das Essen rein. Da muss man sich das vorstellen, wenn die Küche 10 Minuten zu spät ist mit dem Essen, das ist ein Desaster. Also der enorme Druck, der da einfach vorhanden ist. Und das für einen Teenager, oder?
Von wo haben Sie die Energie genommen? Ist man da am Abend nicht tot kaputt?
Ich sag's so, es gibt gar keine andere Wahl. Also die Idee anzurufen und sagen, ja, ich komme morgen nicht, bin ein bisschen erschöpft oder irgendwie sowas, das ist unmöglich. Also die Angst vor den Strafen, die passieren würde, wenn man nicht die Arbeit ausfüllt. Und abgesehen davon, wir mussten auch noch separates Essen, Spezialessen kochen für die Executives. oder? Und da durfte auch kein Fehler sein. Also Fehler waren nicht erlaubt, weil wenn ein Fehler passiert, dann heißt das, da muss eine böse Absicht dahinter gewesen sein.
Ein kurzer Einschub. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus, wir schauen dort an, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechte Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App. Die finden Sie auf beobachter.ch/app. Wir fassen das alles nochmal zusammen. Samuel Zülli, Sie sind in einer sehr hierarchischen Sekte mit strengen Regeln aufgewachsen. Ihre Kindheit war ganz anders als die von Gleichaltrigen. Die Jugend auch sehr belastend, sehr schwer. Sie haben viele Aufgaben gehabt, viele Pflichten gehabt. Als Teenager ist nun mal ein Thema dazugekommen. Und zwar haben sie realisiert, dass sie homosexuell sind. Was für andere Teenager auch schon schwierig ist, ist in einer Sekte wahrscheinlich Wahnsinn. Wenn man das merkt und weiss, es ist eigentlich gegen die Philosophie. Wie ist das gewesen?
Das war das Schlimmste, was mir eigentlich hätte passieren können. Also dachte ich mir natürlich dazu mal. Weil in Scientology wird Homosexualität als Ekel, als Abschaum angesehen. Homosexuelle werden als Menschen dargestellt, denen man nicht vertrauen kann. Das sind Menschen, die dich anlächeln, aber beim nächsten Moment abstechen werden. Und der Haber, der hat mehrere Sachen über Homosexuelle geschrieben. Ich muss da leicht ausholen. In Scientology gibt es eine Tonskala. Das ist eine Skala von Emotionen. Und es ist einfach da, um zu sehen, ja, eine gewisse Emotion hat so viele Punkte. Und umso höher die Punktzahl, umso besser es ist. Und der Hubbard hat gesagt, alles was, also die Tonskala geht von plus 40 bis zu 0, das wäre der körperliche Tod, und dann minus 40. Also es gibt auch Emotionen, das unter dem körperlichen Tod ist. Und Homosexualität wird auf Stufe 1.1 gemacht. Und der Hubbard, der schrieb, dass alles, was unter 2.0 ist, das sind Menschen, die bösartig sind, das sind Feinde der Menschheit. Diese Menschen sollten keine Rechte haben. Diese Menschen sollte man eigentlich einfach verschwinden lassen. Und das ist ein ganz grundlegendes Prinzip von Scientology, mit dem ich aufgewachsen bin. Das heißt, das habe ich schon immer gewusst, als ich Kind war. Und dann, als diese Realisation kam, mit so vielleicht mit 16 hat es so langsam angefangen, wo ich nicht sicher war, vielleicht auch nicht. Dann mit 17 war ich sehr sicher, doch, ich bin homosexuell. Weil
haben
ich
Sie sich verliebt oder haben Sie das gemerkt?
Nein, aber ich habe einfach gemerkt, wie Männer über Frauen reden und wie ich mir denke, so würde ich über Männer reden. Also ich habe Frauen gesehen und ja, ich konnte die Schönheit erkennen, aber eher so wie ein wunderschönes Porträt oder eine Statue zum Anschauen, aber nicht zum Berühren. So sah ich die Frauen, aber die Männer natürlich ganz anders. Und das hat mich dann so realisiert, dass ich schwul bin.
Und Sie haben Ihr ganzes Leben ja gelernt, die eigenen Gefühle zu dämpfen und auszublenden. In so einem Moment geht das nicht mehr, oder?
Doch, das ist einfach Disziplin. Mein ganzes Leben lang. Wir hatten ja kurz über diese TR-Übungen, also diese Training-Routine-Übungen, und die habe ich, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Stunden habe ich das gemacht, als Kind, als Teenager. Und man lernt einfach keine Emotionen zu haben, alles zu unterdrücken, nie zu zeigen, was man wirklich denkt oder meint. Und das konnte ich wirklich gut, für mehrere Jahre, als ich realisiert hatte, dass ich schwul war.
Aber irgendwann platzt man doch.
Ja, und das ist auch tatsächlich passiert. Also obendrauf, also auf die Verantwortung für 350 Menschen, also 700 Essen, also Mittag- und Abendessen zu kochen, war auch die Angst, dass ich aus Versehen das Essen verbrenne oder vergifte sogar. Weil der Homosexuelle, der auf 1.1 ist, auf dieser Skala, der ist eine, diese 1.1 nennt sich versteckte Feindseligkeit. Und ich habe wirklich gedacht, also so lächerlich, wie sich das auch anhört, ich habe gedacht, dass meine Feindseligkeit ist so versteckt, dass ich es sie selber nicht mal weiß. Das heißt, dass ich aus Versehen das Essen vergiften werde, dass ich aus Versehen die ganze Mannschaft auslösche, weil das würde ja eine Person machen, die unter 2.0 ist.
Ja, da vielleicht noch das 1.1, das sind sogenannte antisoziale Persönlichkeiten im Jargon von Scientology, und das ist auf der Ebene von Drogenbaron, Hitler und Ähnlichem. Also der Herr Zülli ist quasi auf einer Stufe in seiner Menschenverachtung und so weiter wie Hitler.
Und das löst wahrscheinlich eine Angst aus vor sich selber, zu was man fähig ist, was passiert.
Ja, also eine Angst und auch ich hatte einen inneren Konflikt, weil ich hatte tatsächlich eine wirklich gute Arbeit dort geleistet. Alles in Scientology wird mit Statistiken gemessen. Und die Statistik wird immer von Woche zu Woche angeschaut. Also sie wird nicht angeschaut, okay, wie war sie vor einem Jahr, wie war sie vor Monaten, sondern immer zu Woche. Und man muss immer schauen, dass die Statistik hochgeht. Und es gibt keine Ausrede. Schlechtes Wetter, keine Ausrede. Busse sind kaputt gegangen, deswegen kamen keine Mitarbeiter, um zu arbeiten. Das ist nicht eine Ausrede. Es muss immer von Woche zu Woche. Und auch wo ich gearbeitet habe, in der Küche, hatten wir die Statistiken, wo die Mitarbeiter gewählt hatten. Sie hatten gewählt, wie gut das Essen war. Und ich habe es halt zu so einem Standard gebracht, dass es enorm hochgeschossen ist, die Statistik. Das heißt, ich wusste, ich mache eine gute Arbeit, aber dennoch bin ich so bösartig. Und das war ein innerer Konflikt in mir, der mich wirklich langsam aufgefressen hat.
Wie haben Sie den Konflikt aufgelöst?
Das kann ich gar nicht beantworten. Ich habe den nie aufgelöst. Also für mich, ich habe erkannt, dass das nicht Sinn macht, aber ich war so trainiert, Sachen zu ignorieren sozusagen, mehr auf das Negative zu fokussieren. Also nicht, schau mal, wie gut du das jetzt hier machst und so, und auch das ganze Feedback, den man kriegt und so, sondern einfach dieses Negative von dem Homosexuellen. Und das haben sie ja vor kurz erwähnt, dass irgendwann platzt man. Und das ist ja dann auch passiert. Ich habe realisiert, dass diese Homosexualität, das ist nicht irgendwie a summer fling und dann geht das wieder weg, sondern das bleibt, das ist permanent. Und ich dachte mir, die beste Lösung wäre, wenn ich mir einfach das Leben nehme. Weil dann, das war sehr logisch für mich, weil dann habe ich eine 50-50 Chance, dass ich als Frau geboren werde. Und dann, wenn ich so Gefühle gegenüber Männern habe, wäre das ja gar kein Problem.
Und eine Frau, die Gefühle gegenüber Frauen hat?
Und das ist natürlich genauso schlimm.
Gibt's auch, oder? Ja.
Natürlich, ja.
Also das heisst, sie haben sich selber als Problem gesehen und haben sich dann in Anführungs- und Schlusszeichen pragmatisch aus dem Verkehr ziehen.
Genau, weil ich wollte auch Scientology damit schützen. Weil ich ja auch Angst hatte, ich würde Scientology schaden durch, wie gesagt, vielleicht vergifte ich die ganze Mitarbeiter. Ich meine, das wäre eine absolute Katastrophe für Scientology, oder in meinen Augen.
Und Sie sind nie auf den Gedanken gekommen, dass Scientology das Problem ist?
Nein, natürlich nicht.
Haben Sie mit irgendjemandem über das geredet?
Nein, also für viele Jahre, also wie gesagt, mit ungefähr 17, da war ich mir sicher, ich bin homosexuell. Und dann mit 20 war einfach eines Tages, bin ich aufgestanden, ich habe gesagt, okay, das war's. Und ich bin dann zum Personalabteilung gegangen und sagte, okay, ich möchte gerne herausrekrutiert werden. Und in der Zirke ist nicht so, dass man sagt, ja, ich kündige und dann arbeitet man noch vielleicht einen Monat und zwei und dann darf man einfach gehen. Sondern es geht ein sehr langer Prozess. Man muss viele Sachen unterschreiben, dass man nie darüber redet, dass man gewisse Sachen nicht macht, sicherlich nicht zur Media geht und so weiter. Natürlich alles nicht legal. Man muss etwas machen, das nennt sich Sec-Check, Security-Check. Also man muss auf diesen E-Meter gehen, das ist so wie ein Lügendetektor und man muss alle Sünden erzählen, die man gemacht hat. Eine dieser Fragen war zum Beispiel, haben Sie je Homosexualität ausgelebt? Oder haben Sie schlechte Gedanken gegenüber L. Ron Hubbard? Also alles Mögliche, was Sie als negativ ansehen würden, was ein Schmutzfleck auch wäre für Scientology, musste ich alles aufschreiben, damit Sie natürlich alles schriftlich haben, was ich alles begangen habe, was Sie dann potenziell später gegen mich verwenden können, falls ich es wagen würde, jemals darüber zu sprechen.
Sie haben vorher von Suizidgedanken geredet. Es ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Sie antwortet nur, wenn sie wohl ist damit. Sind Sie denen je nachgegangen?
Ja, tatsächlich schon. Als ich in England war, der Prozess, um rausrekrutiert zu werden, das ist nicht etwas, was sehr kurz dauert. Das dauert Monate. Weil man versucht, die Person auch zu, in Anführungszeichen, handhaben, dass die Person nicht gehen möchte, dass die Person nicht mit schlechten Gedanken geht im Prinzip. Und man muss sehr viel körperliche Arbeit machen, sowie als Strafe, dass man es überhaupt wagt, den Vertrag abzubrechen, dass man es wagt, die Gruppe zu verraten, indem man gehen möchte. zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht gesagt, warum genau ich gehen wollte. Ich sagte nur, ich möchte gehen, weil es ist eine Schande natürlich, zu sagen, dass man homosexuell ist. Und der Hubbard, der Gründer von Scientology, wessen jüngster Sohn übrigens auch Suizid begangen hat, er hat über Suizid geredet, dass der einzige Grund, warum jemand Suizid begehrt, ist, um einen anderen Menschen ins Unrecht zu setzen. Das ist der einzige Grund. Ich wusste, dass wenn ich das kommunizieren würde, ich möchte mich umbringen, dass sie denken, ja, wen versuche ich jetzt ins Unrecht zu setzen? Und am Anfang wollte ich das gar nicht sagen. Schlussendlich muss ich es natürlich sagen. Da habe ich denen natürlich auch gesagt und so. Und das ging, das hat das Ganze ein bisschen verschleunigt, aber es war nicht schnell genug. Und an einem Abend nach der Arbeit, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Ich bin dann, das war in Walsh Manor, wie gesagt, dort, wo die Mitarbeiter leben. Ich bin dann zur Küche gegangen, habe mir ein Messer genommen. Ich bin aus dem Grundstück weggelaufen. Ich bin einfach gelaufen für gut 2 Stunden, weil ich wollte so weit weg wie möglich das machen, damit mein Körper weiter weggefunden wird und dann vielleicht die Verbindung zu Scientology nicht existiert. Weil, wie gesagt, ich habe immer noch 100% an Scientology geglaubt und ich wollte Scientology nicht schaden.
Das Verantwortungsbewusstsein.
Extremst. Das habe ich nie verloren. Schlussendlich habe ich es dann nicht gemacht, weil ich mir einfach gedacht habe, nein, ich bin ja noch vertraglich ein Cirque-Member.
Wieder das Verantwortungsbewusstsein.
Genau, also ja. Es ging nicht um, wie geht's mir eigentlich oder warum und versuchen wir das vielleicht.
Andrea, du schüttelst immer wieder den Kopf.
Ja, ich höre ja das jetzt nicht zum ersten Mal. Ich habe die Geschichte aufgeschrieben und bin einfach jedes Mal immer noch fassungslos, wie man Menschen so nihilieren kann, also so quasi ihre Identität berauben, weil das ist es ja eigentlich. Es ist, das eigene Denken wird ausgeschaltet, total. Und eben bei jemandem, der drin aufwächst, ist es natürlich, das ist der beste Nährboden, weil der Vergleich halt nach außen fehlt. Ich denke, Menschen, die irgendwie mit 30 oder so in eine Sekte beitreten, jetzt da bei Scientology, dass die vielleicht eher eine Chance haben, zu merken, dass da etwas nicht stimmt. Irgendwann, wenn sie an so einen Punkt kommen. Aber da, ich meine, das ist...
Oder man hat das nicht so einem auffangt.
Ja, gut, meistens ist, wenn man länger in einer Sekte war, hat man nicht mehr viel Netz.
Nein, aber ich meine, wenn man nicht in einer Sekte ist, oder da spiegelt einem vielleicht mal jemand, hey... Dir geht es schlecht.
Ja, klar, natürlich, ja.
Mhm.
Aber quasi sich umbringen wollen, weil man seine Natur nicht darf akzeptieren, um der Organisation, die einem die Berechtigung, die Natur zu haben, abspricht, das ist so eine Perversion. Mhm. Immer noch fassungslos.
Sie haben sich ja dann nicht umgebracht, sind nochmal zurückgegangen, haben weitergearbeitet. An irgendeinem Punkt, das ist im Artikel so erwähnt, sind Sie zurück in die Schweiz gekommen. Wieso?
Genau, ich kam zurück zur Schweiz, weil die Frage war ja dann, gut, jetzt war der Prozess fertig, aus der C-Organisation rekrutiert zu werden. Ja, wo gehe ich denn hin? Und ursprünglich wollte Scientology mich nicht zu meinem Stiefvater schicken, weil mein Stiefvater hatte schon ein paar Jahre vor, ist er aus der C gegangen, kam wieder zurück zur Schweiz. Und für mich war eigentlich klar, okay, dann würde ich zu ihm gehen. Weil ich hatte natürlich kein Geld. Ich hatte keine Ausbildung, ich hatte gar nichts. Und es war für mich klar, ich würde zu ihm gehen. Aber Scientology wollte das nicht. Sie wollten eigentlich mich zu einem italienischen Paar schicken, das in Italien lebt, die ich kurz vor kennengelernt hatte. Und da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich da gesagt habe, nein, ich gehe zu meinem Stiefvater. Dann ging ich zu meinem Stiefvater und ich erlaubte mir, ein paar Monate zu warten, bevor ich meinen ersten richtigen Suizidversuch mache, weil ich wollte, dass noch ein bisschen Zeit entsteht zwischen mir und der Seeorganisation Scientology sozusagen.
Aber Sie haben den Plan immer noch gehabt und haben das durchziehen.
Absolut. Also ich habe mich ja trotzdem gehasst. Ich habe mich als Ekel, als Abschaum, als Kaugummi an der Schuhsohle angesehen. Also wertloser als wertlos.
Ist es denn besser geworden in der Schweiz bei Ihrem Stiefvater?
Leider nicht. Ich hatte tatsächlich dann ein paar Monate später, ungefähr im März, hatte ich meinen ersten Suizidversuch, der nicht funktioniert hatte. Und dann ungefähr ein paar Wochen, einen Monat später einen zweiten. Das war aber ein wichtiger Moment für mich, weil, also da wollte ich mich von einer Brücke springen. Und ich hatte mich da noch gehalten mit der Hand und musste eigentlich nur loslassen. Das war eigentlich nur eine ganz leichte Bewegung, die ich machen musste. Und irgendwas in mir sagte, also eigentlich willst du das ja nicht machen. Eigentlich willst du ja gar nicht sterben. Und das war das erste Moment, das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, nein, das will ich doch nicht machen. Ich will nicht mich umbringen, wo ich würde fast sagen, meine eigene Identität hat sich zum ersten Mal so wie gezeigt.
Und hat das geholfen? Ist es nachher bergauf gegangen?
Es hat sich verbessert. Was auch mitgeholfen hat, ist, als ich dann auch dazu mal gearbeitet hatte, als Aushilfe in der Küche. Dieser Job hat mein Stiefvater mir gefunden. Er hatte schon gedacht, dass ich eventuell schwul bin und hatte mir einen Job gefunden bei zwei schwule Wirte. Und natürlich, ich hatte keine Ahnung, dass das schwule Wirte waren. Aber sie hatten dann erkannt, dass ich eine von ihnen bin sozusagen. Und sie haben dann langsam mir gezeigt und erklärt und auch die Art und Weise, wie sie als Chefin waren. Also das war Welten. Ich durfte Fehler machen. Ich habe nur 8 Stunden am Tag gearbeitet. Ich habe einen richtigen Lohn. Also ich meine, das erste Mal, dass ich einen Lohn hatte, das war wie ein Millionär sein. Ich hatte noch nie so viel Geld. Ich wusste gar nicht, was damit machen. Bis natürlich Krankenkasse etc. dann dazu kam. Das war etwas, was mir dann geholfen hat, auch zu akzeptieren, dass ich schwul bin, dass es okay ist, weil ich hatte ja kein Bild vor, was ist schwul, genau. Mhm. Und diese zwei, die haben mir gezeigt, was es ist, guter Chef zu sein und eben das Schwulsein, das ist einfach eine Nebensache. Das hat nichts mit irgendwas zu tun irgendwie und es sind trotzdem mega tolle Leute gewesen und das hat mir dann schon geholfen, das zu akzeptieren mit der Homosexualität, ja.
Und haben die beiden gewusst, dass sie der Sekte sind?
Nein, das habe ich niemandem erzählt. Ja. Nie, also das hat Jahre gedauert, bis ich mich zum ersten Mal geöffnet habe mit jemandem. Ja.
Mhm. Und hat das nicht eine Neugier auch bei Ihnen ausgelöst, so nach der Welt außerhalb von dieser Sekte? Also aber Sie haben die zwei Menschen kennengelernt, die sind nett, obwohl sie schwul sind. Haben Sie da nicht Lust bekommen, mehr Leute kennenzulernen, zu recherchieren, sich da mal ein bisschen auf die Suche zu machen?
Ja, absolut. Also ich war dann ungefähr 23 Jahre alt, als ich zum ersten Mal es gewagt habe, Scientology ins Internet reinzugeben und zu sehen, was kommt denn alles so hervor.
Und?
Und ich habe natürlich sehr viele Sachen gesehen. Ich habe sehr viel Videos gefunden auf YouTube von Ex-Scientologen, die Interviews gegeben haben und dann muss ich sagen, oh, das ist ja auch mit mir passiert. Und ist auch mit mir passiert. Und dann ist etwas Interessantes passiert, weil ich hatte Mitgefühl für diese Person, Mitleid, dass das passiert ist. Und dann muss ich sagen, ja, aber wenn ich Mitleid und Mitgefühl für ihn habe, muss ich ja dasselbe für mich auch haben, weil das ist ja mir auch passiert.
Genau.
Und das hat mich dann langsam dazu gebracht zu realisieren, was ist eigentlich passiert, was war dieser Psychoterror auch, in dem ich durchgegangen bin. Und langsam konnte ich mehr und mehr mich öffnen an der Idee, dass vielleicht Scientology doch nicht gut ist. Mhm. Weil ich habe mir natürlich die Ausreden gemacht von wegen, ja, das war einfach diese Organisation, wo es nicht so gut war. Es war einfach nur ich. Also es funktioniert für 99,9% von Leuten, aber einfach ich bin der Einzelfall. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, es ist wahrscheinlich eher umgekehrt.
Und Sie haben jetzt gesagt, langsam. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlicher Prozess gewesen ist, das Realisieren und Ablösen. Wann ist der Zeitpunkt gewesen, wo Sie gesagt haben, fertig, jetzt will ich nicht mehr.
Also das war eine Kombination von ins Internet zu gehen, aber dann, weil ich hatte einen Brief, sehr geehrter Herr Zülli, Sie dürfen Militärdienst leisten.
Mhm.
Und dann musste ich ins Militär gehen. Und das war das erste Mal, wo ich dann so wie getrennt worden bin von Scientology, weil nachdem ich von der CIO rausgegangen bin, bin ich immer noch zur Basel Org gegangen, um dort zu studieren, Kurse zu machen. Und dann plötzlich konnte ich ja nicht mehr wegen dem Militär. Gut, theoretisch hätte ich am Wochenende kommen können, aber naja, ich bin dann am Ende war ich 10 Monate im Militär, weil ich den Durchdienerdienst gemacht hatte. Und da habe ich auch mit ganz vielen jungen Menschen gearbeitet und kennengelernt, die wahrscheinlich nie irgendwas von Scientology gewusst oder gemacht haben. Aber denen geht's gut. Die sind glücklich, deren Eltern, die haben ein Haus, denen geht's gut, die haben ein Business und so weiter. Und für mich war immer klar, Scientology ist das Einzige, was das ermöglichen kann.
Mhm.
Aber sie haben das ja außerhalb Scientology gemacht. Und das hat mir auch geöffnet, okay, vielleicht ist Scientology gut und es funktioniert, aber das ist nicht das Einzige. Das ist so wie kleine Schritte bin ich dann zu dem gekommen, oder? Und während der Zeit habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt muss ich einen Beruf erlernen, ich muss studieren gehen, weil ich hatte ja keinen Schulabschluss, ich hatte nichts, ich hatte keinen Lebenslauf, oder? Ich habe ja nichts gekriegt von meiner Zeit in England und ich weiß auch gar nicht, ob ich das im Lebenslauf so gezeigt hätte, oder? Weil es ist auch ein bisschen eine Schande, eine Scham für mich gewesen. Und da hatte ich entschlossen, okay, ich mache die Lehre als Koch. Hatte mich dann beworben. Schlussendlich konnte ich dann die Lehre im Militär machen. Das heißt, ich hatte den Militär abgeschlossen, das war im April 2015 und dann im August 2015 habe ich dann die Lehre angefangen. Und natürlich in der Lehre hatte ich auch einen geringeren Lohn, ich hatte ja meine eigene Wohnung und so. Das heißt, ich hatte wieder kein Geld und keine Zeit, in Scientology zu sein. Das heißt, am Ende war ich gut 4 Jahre nicht wirklich direkt mit Scientology zu tun, mit ganz vielen Menschen, die nichts mit Scientology zu tun haben. Ich ging in der Lehre, ich hatte einen Berufslehrer, der Herr Schumacher, das war so eine unglaublich, also das ist mein Idol, wirklich. Und ich habe gelernt, wie man auch anders lernt, weil in Scientology gibt es auch, also der Hubbard hat über alles geschrieben, auch wie man richtig studiert. Und ich habe dann gemerkt, ja, man kann auch anders gut studieren. Und das hat mich dann erlaubt, mehr und mehr mich zu öffnen. Ich habe mir auch erlaubt, mehr Leute zu vertrauen und auch wirklich richtige Freundschaften zu bilden. Und da habe ich zum Beispiel eine sehr enge Freundschaft mit einem Kollegen, dem Andrew, und einer Kollegin, die Lisa. Und da habe ich dann immer wieder ein bisschen erzählt über meine Vergangenheit und deren Reaktionen darauf. Also das hat mir auch gezeigt, dass das nicht normal war, dass was nicht in Ordnung war. Zur gleichen Zeit war ich natürlich auch auf dem Internet, habe mir Reportagen angeschaut, Dokumente angeschaut, Video, Interviews und so weiter. Und mich so langsam und langsam habe ich gemerkt, die Prozentzahl wurde kleiner. Also es funktioniert nicht für 99% der Leute, es wurde kleiner und kleiner. Habe gemerkt, es funktioniert eigentlich für fast niemand. Und dass es alles einfach nur gelogen ist, dass es alles nur ums Geld geht. Es geht gar nicht um Menschen wirklich zu helfen. Und das war dann auch der Punkt, wo ich auch sehr wütend wurde gegenüber meinen Eltern.
Und dann nennt sie weg wieder.
Und dann wollte ich weg. Ich hatte dann für mich, ich würde sagen in 2017, das war noch, als ich in der Lehre war, sagen können, nein, ich bin kein Scientologe mehr.
Mit 25.
Jawohl.
Und kann man das einfach sagen? Ich bin kein Scientologe mehr.
Also ich habe das nicht laut ausgesprochen, ja. Aber ich habe mir das zum ersten Mal zugegeben. Ich bin kein Scientologe.
Und wie steigt man raus? Muss man das melden?
Nein, also in meinem Fall, ich bin ja so wie langsam davon weggekommen. Fast gezwungenermaßen wegen der RS und dann wegen der Lehre. Das heißt, ich bin da langsam weggekommen. Man hat mich immer wieder angerufen, man hat mir E-Mails geschrieben, ja komm doch wieder, mach einen Kurs, mach einen Heimkurs und so weiter und so fort. Und ich habe immer sehr höflich geantwortet und so. Und das hat sich dann langsam so weg. Man ist so wie einfach nicht mehr wirklich dabei, aber man ist ja auch nicht dagegen. Und der Punkt, wo dann kam, wo ich dann gesagt habe, jetzt muss ich darüber sprechen, das kam dann einige Jahre später.
Und hat das Erleichterung gebracht? Dass sie den Schritt gemacht haben und sich gelöst haben.
Ja, weil vor allen Dingen, ich habe die ganze Zeit immer meine Vergangenheit versteckt. Ich habe niemandem wirklich je wirklich erzählt, wenn man mich gefragt hat, ja, was habe ich in England gemacht? Da habe ich gesagt, ja, ich habe in der Küche gearbeitet. Wenn man mich gefragt hat, ja, wo ist deine Mutter, wo arbeitet sie, habe ich gesagt, ja, sie arbeitet als Lehrerin in England und unterrichtet Religion und Philosophie. Weil man kann ja sagen, Scientology ist Religion, Philosophie. Mhm. Und habe so weiße Lügen erzählt, um zu vertuschen, dass ich überhaupt irgendwas mit Scientology zu tun gemacht habe. Weil ich weiß ja auch, wie Scientology in der Welt angesehen wird, oder? Und das ist auch ein Grund, warum ich darüber reden will, dass ja, Scientology ist was Albernes und etwas Lächerliches, aber es ist auch so viel dünkler als das. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass ich mit der Frau Heffley das auch mache, darüber erzähle.
Sie haben sich ja dann eben dazu entschieden, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, mit einer Journalistin zu reden, also etwas, wo vor einer Sünde gewesen wäre, was sie nie hätte dürfen machen. Was sind die Reaktionen gewesen, wo sie das gemacht haben?
Also die Reaktion war eigentlich sehr positiv von Leuten, die mich gekannt haben. Ich habe Leute gehabt, die haben mir geschrieben, oh, ich habe den Bericht gesehen, das finde ich mega mutig und so weiter. Aber andere Reaktionen waren auch von meinem Bruder, der den Kontakt mit mir abbrechen musste. Er hatte tatsächlich seit März versucht, nicht den Kontakt mit mir abzubrechen. Weil was ist passiert im März? Ich hatte am Jahr davor, in 2023, auf YouTube hatte ich ein Interview gemacht mit einem anderen Aussteiger. Und das hat dann meine Schwester gesehen und die hat dann im März mit mir den Kontakt abgebrochen. Weil ich ja gewagt habe, darüber zu reden. Als ich sie dann auch darauf aufgesprochen habe, ja, hast du dir das Interview angeschaut? Kannst du mir sagen, was ich gesagt habe, was falsch war? Hatte sie mir ganz stolz gesagt, nein, ich habe den Interview natürlich nicht angeschaut. Mhm. Aber ich weiß, du hast etwas Negatives gesagt. Und dann, da kam mir dann auch die, der Kontakt mit der FASA, das ist die freie Anti-Scientology-Aktivistin, die dann mit mir den Kontakt mit mir aufgenommen haben, und durch sie habe ich dann den Kontakt mit der Frau Häfli erhalten, um dann diesen Bericht halt in den Beobachter zu bringen.
Andrea, es sind ja jetzt gewisse Vorwürfe erhoben worden. Hast du für deinen Artikel mit Scientology oder Samuel Zülli seinen Eltern oder der Familie können reden?
Ich habe selbstverständlich, wie sich das gehört, die Mutter zu kontaktieren versucht, und ich habe Scientology England angeschrieben. Ich habe sie mit diesen Vorwürfen konfrontiert, die im Raum stehen bzw. im Artikel artikuliert werden. Ich habe ihnen eine Frist gesetzt und es ist nichts zurückgekommen in dieser Frist, wo durchaus grosszügig war. Also ich musste davon ausgehen, sie wollen nicht antworten. Ich habe Scientology Schweiz nicht kontaktiert, aus dem einfachen Grund, dass Samuel Zülli zu dem Zeitpunkt ein Kind war und Obhut bei seiner Mutter war und nicht bei einer Sekte.
Mhm.
Das geht also die Sekte eigentlich nichts an, sonst ist die Verantwortung von seiner Mutter gewesen, wie sie mit dem Kind umgeht.
Also das heisst, du hast gar nichts gehört, weder von Familie noch von Sekte?
Nein, okay. Ist nicht zurückgekommen.
Und der Bericht, das ist ein Porträt im Rahmen von Prix Courage. Kannst du uns erklären, was der Prix Courage überhaupt ist?
Ja, also der Prix Courage, der wird vom Beobachter seit 1997 verliehen. Und das ist ein Preis, wo mutige, zivilcouragierte Menschen auszeichnet, wo auch zu ihrem eigenen Nachteil das Wohl von anderen Menschen über ihr eigenes stellen. Und das ist jetzt da in dem Fall durchaus gegeben. Also die Nachteile, die der Herr Zülli hat, also dass er seine Verwandtschaft nicht mehr darf sehen, weil die das Verbot haben, mit ihm zu reden, weil er eine unwürdige Person ist, sage ich jetzt mal. Das macht er ja, oder das nimmt er in Kauf, um anderen Leuten Mut zu machen, auch auszusteigen, um anderen Leuten Augen zu öffnen, in was für eine elende Situation sie in dieser Sekte sind. Und das ist enorm mutig, also insbesondere noch mehr, weil er ja drin hineingeboren war und gar keine Vergleichsmöglichkeiten hatte. Also ich finde das wirklich eine enorme Leistung.
Ja, und ich finde es auch noch wichtig zu sehen, dass nicht in einem Paralleluniversum passiert, dass es Leute unter uns sind, die vielleicht in einer Sekte sind, bei Scientology oder bei einer anderen. Das erkennt man nicht immer von außen. Andrea, du hast schon sehr viel über Sekten geschrieben, für den Beobachter, auch über andere. Was sagst du heute nach all diesen Recherchen, Scientology verglichen mit anderen Sekten?
Also ich denke, alle Sekten, die den Namen verdienen, sind menschenverachtend. Ich habe natürlich, also ich bin jetzt auch nicht mehr gerade die Jüngste, ich kenne Scientology seit Jahrzehnten, ist mir das ein Begriff. Ich schreibe auch schon seit Jahrzehnten immer wieder drüber. Aber das Ausmaß in diesem Detailreichtum, das ich jetzt da zu hören bekomme, das hat mich wirklich erschreckt. Dass es so indoktrinär ist, so totalitär und so absurd, dass das Ausmaß ist mir nicht bewusst gewesen.
Mhm. Ich habe mich dann noch gefragt, wenn ich reagieren würde, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, wo bei Scientology ist. Lohnt sich das, mit einem Mitglied, also die Frage an euch beide, mit einem Mitglied zu reden, über das zu diskutieren, oder?
Also ich glaube, wenn man jetzt einfach jemanden kennenlernt und herausfindet, dass bei Scientology, dass das wahrscheinlich gar nichts bringt. Weil, wie wir ja gehört haben, die Leute sind so indoktriniert, die sind so in ihrem vermeintlichen Weltbild gefangen, dass alles, was Kritik ist, abprallt. Wenn man, also hat dann ja noch ein Interview geführt mit Susanne Schaaf von InfoSekta, und sie sagt, wenn man jetzt jemand Näheres hat, der in eine Sekte reinrutscht, sollte man auf jeden Fall in Kontakt bleiben und versuchen, darüber zu reden, aber jegliche Kritik vermeiden. Weil in dem Moment, wo ich Kritik übe, macht der andere zu und denkt, er ist recht, meine neuen Freunde haben recht und die anderen spinnen.
Sie nicken, Herr Zülli.
Das ist korrekt, ja. Also das ist genau, was ich mit meinem Bruder versucht habe. Ich hatte ja vorher erzählt, dass der Kontakt mit meinem Bruder, als ich Kind war, der war gut, aber der war halt nicht so nahe, wie es vielleicht mit Brüdern wäre. Und seit wir dann beide aus der Sea Org ausgetreten sind, haben wir einen viel näheren Kontakt gehabt. Und ich wusste, ich musste Samen fallen lassen, dass vielleicht ein paar von denen sprießen würden. Ich würde Sachen sagen wie, war das nicht lustig oder komisch, dass als Kinder so und so? Und dann würde ich sofort Thema wechseln. Einfach, dass er mal ein bisschen darüber nachdenkt. Oder ich würde fast wie einen Witz über eine Situation machen, in der wir waren als Kinder oder in der ich war, als ich dann in England war oder als er in Dänemark war, um es eine gewisse Leichtigkeit zu geben, aber auch ihm zu zeigen, dass das eigentlich falsch war, dass das irgendwie lächerlich war. Und so langsam und langsam habe ich versucht, über die Jahre eigentlich ihn dazu zu bringen, das zu sagen, ja, du hast recht, hier und da, weil das ist sehr schwer, wenn man in so einer Sekte ist, weil man muss ja auch verstehen, dass man muss sich dann selber eingestehen. Mein ganzes Leben ist eine Lüge gewesen. Man platzt aus dieser Bubble. Also ich tue das gerne vergleichen mit der Freeman Show, dem Moment, wo er aus diesem Raum rausläuft und plötzlich in der Welt ist. Und alles, was er bis jetzt gesehen und erlebt hat, war einfach eine Lüge. Und das ist sehr schwierig. Und das hält auch einen drinnen im Hintergedanken. Oder ja, was ist, wenn die Kritiker recht haben, oder? Und da bleibt man lieber im drinnen, weil man kennt es. Man kennt das alte Leiden. Man hat gelernt, mit dem Leiden umzugehen. Und man hat Angst, ja, was kann die äußere Welt mir eigentlich jetzt geben?
Gibt es auch Leute, die auf sie zukommen und Rat suchen? Wie schaffe ich es, auszusteigen?
Nein, bis jetzt hat sich jetzt noch niemand bei mir kontaktiert, also mit mir in Verbindung gebracht diesbezüglich. Ich habe Kontakt erhalten von Ex-Scientologen, die gesagt haben, vielen Dank, dass du darüber redest. Einer zum Beispiel, er hat mir gesagt, er kann gar nicht darüber reden, weil seine ganze Familie ist da drin.
Mhm.
Sein ganzer Freundeskreis. Und wenn er austreten würde, er würde alles verlieren. Also inklusive Frau, Kinder. Und deswegen, er drückt mir die Daumen im Hintergrund sozusagen. Er kann nicht darüber reden, weil er so in dem gefangen ist.
Mhm. Andrea, du hast die Expertin vorher schon erwähnt, Frau Schaaf. Hat sie Tipps?
Zum Aussteigen, ja. Also das eine ist halt, in dem Moment, wo jemand sagt, ich möchte aussteigen oder sich das eingesteht, ist ein Großteil von der Arbeit gemacht. Das Problem ist nur, dass, wie jetzt der Fall von dem anderen Scientologen, der nicht darüber reden kann, weil er alles verliert, dass die Menschen vor dem Nichts stehen häufig. Also jetzt die ganz krassen Fälle wie der Herr Züli haben keine Ausbildung, haben keinen Schulabschluss, haben logischerweise kein Geld, haben dann keine Freundschaften, keine Verwandtschaft, die dürfen nicht mehr mit einem reden, oder? Und stehen wirklich vor dem Nichts. Und ich glaube, ein Großteil, wieso Leute dann doch nicht aussteigen, ist, weil sie Zukunftsangst haben, weil sie Perspektivenlosigkeit fürs neue Leben sehen. Und dort ist es auch extrem wichtig, dass man sich Hilfe sucht, dass man Beratungsstellen wahrnimmt, dass man mit ehemaligen, also Aussteigern redet, wo einem auch ein bisschen die Gedanken, ich bin Verräter, oh, ich bin vom Nichts, ich bin es nicht, dass die einem das ein bisschen in eine Proportion setzen können, weil es geht ja weiter. Es gibt ja ganz viele Beispiele, wo es funktioniert. Aber man braucht Hilfe im Normalfall.
Ja. Gibt es auch Selbsthilfegruppen?
Ich würde da auch gerne erwähnen, für irgendeinen Scientologe, der das vielleicht hören würde und denkt, ja, leichter gesagt als gemacht. Was kann ich da machen? Wo kann ich hingehen? Es gibt zwei Organisationen, die sind in Amerika, aber die helfen Ex-Scientologen auf der ganzen Welt. Die eine nennt sich SPTV Foundation und die zweite The Aftermath Foundation.
Mhm. Wir packen das noch in die Shownotes. Da können Zuhörerinnen und Zuhörer nachschauen, wenn sie das interessiert. Sie haben den Ausstieg aus der Sekte geschafft. Mich nimmt Wunder, können Sie heute sagen, ich bin glücklich, oder gibt es Themen, die Sie gleich noch verfolgen?
Es ist vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich würde sagen, ich bin nicht glücklich, aber ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit, was ich habe, und ich habe viel mehr Glücksmomente, also Momente, wo ich wirklich zufrieden bin, ich bin glücklich. Ich erlaube mir Sachen, wo ich früher nie erlaubt habe, so wie zum Beispiel einen freien Tag haben, einfach mal auf die volle Hut liegen. Und das sind so Sachen, Momente, wo ich mir das einfach genießen kann. Und es geht mir so viel besser jetzt. Und fast ein bisschen Galgenhumor, aber wenn immer ich in einen Tag habe auf der Arbeit, wo ich denke, oh, was für ein Tag, denke ich mir, naja, wenigstens ist es nicht so wie in England und dann geht es mir gerade wieder besser.
Sehr schön gesagt. Wir haben jetzt sehr viel über Mut geredet. Wo würden Sie sich mehr Mut wünschen? Im Alltag oder bei anderen Menschen?
Ich würde mir wünschen, mehr Mut auf Offenheit für Diskussion, für die Idee, dass man vielleicht im Unrecht ist, dass eine andere Person vielleicht im Recht ist, zuzuhören, nicht die Person anzuschreien, sondern wirklich einfach zuhören, weil das ist genau das, was ich nie machen durfte, als ich in Scientology war. Und deswegen bin ich jetzt sehr gerne auch skeptisch, ich hinterfrage alles natürlich und ich wünsche, dass Leute auch mehr hinterfragen und auch aber auch erlauben, hinterfragt zu werden und auch einfach offen sind für Diskussionen.
Das war «Beobachter Radar» mit Samuel Zülli, Andrea Häfeli und mir, Jasmin Hilbling. Wer mehr über Scientology, Samuel Zülli oder den Prigourage vom «Beobachter» wissen möchte, findet alle Links in unseren Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!